vom Heft Nummer 11, die Lektion Nummer 7. Wie wächst die Gemeinde? Lass uns zusammen diesen Vers, diese zwei Verse lesen. So hatten nun die Gemeinden Frieden in ganz Judäa und Galiläa und Samaria und wurden auferbaut und wandelten in der Furcht des Herrn und wuchsen durch den Beistand des Heiligen Geistes. So wurden nun die, Apostelgeschichte 9,31. So wurden nun die Gemeinden im Glauben gestärkt und nahmen an Zahl täglich zu. Apostelgeschichte 16,5. Zwei Bibelverse habe ich hier genommen. Diesmal, praktisch das erste Mal, seit wir hier die Jüngerschaft machen, immer habe ich nur ein Vers genommen, weil dieses Thema ist ein bisschen polemisch, wie kann man sagen. Ein bisschen aggressiv oder wie kann man sagen, ein bisschen anders als man gewöhnt ist zu denken. Weil, wie wächst die Gemeinde? Das Thema, ne, Gemeindewachstum. Und viele können sagen, ja, was interessiert uns das Wachstum der Gemeinde? Das ist ein Problem Gottes. Ne? Gott, wenn er will, kann er machen, dass die Gemeinde wächst oder ne, wir haben schon unsere eigenen Probleme und so weiter. Das heißt, es gibt Leute, die da Probleme haben in diesem Bereich und es ist auch nicht ganz unproblematisch, weil ja, wir können nicht machen, dass die Gemeinde wächst. Wir können nicht hingehen und sagen, so, wir haben entschieden, die Gemeinde muss wachsen. Können wir nicht machen. Und trotzdem stehen hier in diese zwei Verse Apostelgeschichte 9,31 und 16,5 zweimal dieses Wort. Und die Gemeinden wuchsen durch den Beistand des Heiligen Geistes und die Gemeinden wurden im Glauben gestärkt und nahmen an Zahl zu. Zwei Verse, die zwei verschiedene Wörter für das Gleiche benutzen. Wachstum der Gemeinde, Wachstum der Zahl der Gemeinden, Wachstum der Zahl der Mitglieder von Gemeinden. Und ja, das klingt jetzt ein bisschen schlimm, ne? Zu sagen, oh, die Apostel, die haben gemerkt, dass die mehr Mitglieder hatten oder so, die haben das notiert, ne? Notiz davon genommen, ne? Jesus hat auch Notiz genommen, wenn jetzt 5000 Männer und noch die Frauen und Kinder gespeist hat, das steht in der Bibel notiert, ne? Die Bibel bringt uns auch Nummern und die Nummern sind ja schlimm. Ja, David wurde sehr streng bestraft, weil er die Zahl seiner Soldaten zählen wollte. Warum? Ja, weil Gott den Krieg führt. Gott gibt den Sieg. Und Gott, ne, bringt die Menschen zur Gemeinde. Aber jetzt kommt die Frage, ja, was ist unsere Einstellung vor das Thema Wachstum der Gemeinde? Meine Einstellung kennt ihr schon, ne? Dieser Satz, was ich schon öfter genannt habe. In jedes Stadtteil, jeder einzelne Stadt, der ganzen Welt, eine lebendige Gemeinde. Das ist ein Satz, den ich auf der Welt, in die Welt losgelassen habe, wo ich sage, wo ich behaupte von mir, Gott möchte, dass in jedes Stadtteil, jeder einzelne Stadt der Welt eine lebendige Gemeinde gibt. Ich denke, ich bin nicht falsch, wenn ich das sage. Jeder braucht eine lebendige Gemeinde in seiner Nähe. Und haben wir oder hat die Welt in jedem Stadtteil, jeder einzelnen Stadt mindestens eine lebendige Gemeinde? Nein. Müssen wir gar nicht diskutieren. Oder will jemand behaupten, ja, es gibt schon. Müssen wir nicht diskutieren. Da fehlen noch ganz, ganz viele, um diese Zahl zu erreichen. Deswegen Wachstum von Gemeinde oder von Gemeinden, ne, dass es mehr Gemeinden gibt, ne, aber auch, dass es mehr Mitglieder in den Gemeinden gibt, damit die Gemeinden sich auch teilen können, ne, ist wichtig. Wollen wir? Ich will das. Das heißt, ne, ich als Nachfolger Jesu, ich möchte, dass mehr Menschen an Jesus glauben. Ja, warum möchte ich das? Ja, weil es ist gut, an Jesus zu glauben. Es gefällt mir, es ist toll, Jesus zu haben. Gott zu haben im Herzen, ihm zu vertrauen, das ist etwas Gutes. Ich möchte, dass immer mehr Menschen die gleiche Erfahrung haben. Ich möchte das. Und deswegen sollen wir das auch besprechen und das im Mund nehmen, dieses Thema. Gemeinden sollen wachsen. Ja, und wie wachsen dann die Gemeinden? Ich habe hier, letzte Woche hatten wir das Thema, die Gemeinde ist ein besonderer Ort. Die Gemeinde ist ein ganz toller Ort, ein ganz wichtiger Ort. Und ich führe hier zusammen, quasi weiterführen, das Thema der letzten Woche, aber zusammen mit diesem Wachstum der Gemeinde. Ja, weil die Gemeinde ein besonderer Ort für Lehre ist. Was hat Wachstum mit Lehre zu tun? Ja klar, alles, ne? Wachsen in der Kenntnis, wachsen im Glauben. Und wie kommt der Glaube? Durch die Verkündung, durch die Lehre. Weil man, ne, Glaube ist eine Reaktion auf die Lehre, auf die Verkündung. Deswegen, Lehre ist Grundlage für Wachstum. Viele fragen sich, ja, warum, ne, wächst die Gemeinde nicht, ne? Oder andere fragen sich, was könnten wir tun, damit Gemeinde wachsen, ne? Ist eine Antwort. Ja, in der Vergangenheit habe ich einige solche Gemeindewachstumsmethoden kennengelernt. Bücher, die versuchen hier ein System aufzustellen, was man tun kann, damit Gemeinde wachsen. Ne? Und einige solcher Systeme sind sehr humanistisch, ne? Wo man sagt, ja, wenn wir hier Stühle haben, die sehr schön, ne, einen schönen Stoff haben, oder wenn wir hier Kaffee anbieten oder einen Tee oder Kekse, sogar während des Gottesdienstes, ne, es gibt Gemeinden in Nordamerika, wo die Leute während der Predigt zur Cafeteria gehen können und dort dann sich einen Kaffee nehmen, während der Pastor predigt, verstehst du, ne? Solche Sachen, die sind, ne, sehr humanistisch. Und dann sagen die Leute, ja, aber die Gemeinde wächst, die Leute kommen, die haben keine Barriere, ne? Die fühlen sich nicht herausgefordert, die fühlen sich nicht, ja, unter Druck gesetzt, die machen, was sie wollen, ne? Finde ich, ne? Nicht so ganz in Ordnung, weil, ja, Verkündung des Evangeliums ist doch eine ernsthafte Sache. Wenn die Leute da denken, okay, ich höre die Predigt und trinken Bier oder so, dann muss ich schmunzeln. Das heißt, da, ne, weiß ich nicht, was ich sagen soll. Lass mal sehen, jetzt ist Isaias dran mit dem Bibelvers lesen. Epheser 4, 13 bis 14. Lies ganz laut, bitte.
Bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus, damit wir nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch das betrügerische Spiel der Menschen und die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen. Epheser 4, 13 bis 14.
Ganz klar, ne? Wir sollen wachsen in der Erkenntnis, nicht mehr Unmündige, das heißt wachsen, das machen wir hier durch Jüngerschaft, wachsen durch Lehre. Durch Lehre wächst jeder Christ. Und wenn ein Christ immer lernt, immer mehr über die Bibel, über biblische Themen, sich beschäftigt, immer mehr, ne, sich beschäftigt, immer Kenntnisse akquiriert, was haben wir als Nebeneffekt? Nebeneffekt der geistlichen Reifen, Nebeneffekt des Wachstums in der Lehre einer Person ist die Bildung neuer Helfer. Wenn Geschwister wachsen, stärker werden, dann können sie auch helfen in der Gemeinde, helfen in geistlichen Aufgaben. Ich habe hier einen kleinen Satz aufgeschrieben, so in Schrägschrift, und den möchte ich dann auch lesen. Weil es ist quasi so eine Zusammenfassung, so ganz, kann man sagen, quasi als mottoartig. Die Grundlage einer soliden Gemeinde sind solide Christen. Solide Christen sind die Grundlage einer neuen Generation von Führungskräften. Eine neue Generation von Führungskräften ist die Grundlage der Gemeindevermehrung. Versteht ihr? Das ist eine Verkettung. Wenn wir solide Christen haben, ne, was werden wir ernten? Gemeindevermehrung. Und viele denken, warum vermehren sich nicht die Gemeinden? Ne? Ja, die Antwort ist ja, weil in der Vergangenheit nicht gesät wurde, solide Christen, die Solidifikation, das heißt die Lehre, wurde nicht gesät und deswegen erntet man nicht Gemeindevermehrung. Man erntet, was man sät. Deswegen muss man heute denken, was wir sehen werden wollen, damit wir in 5, in 10, 20 Jahren ernten werden. Was wir da vorne ernten werden, ist das, was wir heute sehen. Deswegen müssen wir heute die richtige Entscheidung treffen, damit wir da vorne das hier auch ernten werden. Gemeindevermehrung. Hier ein, sagen wir so, ein Kommentar. Ist nicht jede Predigt eine Lehreinheit? Weil viele würden sagen, ja Rolf, aber die Gemeinden, die machen doch die Predigt, die predigen immer. Und wieso sagst du, man erntet keine Gemeindevermehrung, weil man keine Lehre gesät hat, wenn doch jede Predigt eine Lehreinheit ist? Dann sage ich, nein. Ein Gottesdienst ist nicht ein geeigneter Zeitpunkt, um eine Schulung durchzuführen, weil die Hörer zu verschieden sind. Es sind Frischbekehrte dabei, hoffentlich, wie langjährige Gläubige, jung und alt und so weiter. Das heißt, im Gottesdienst gibt's jung und alt, es gibt verschiedene Zielgruppen, und deswegen kann der Pastor hier nicht auf einer dieser Gruppen zielen. Die sagen, heute ziele ich die Predigt nur an Menschen, die schon 10 Jahre lang gläubig sind. Ja, und was ist dann mit den Frischbekehrten? Was ist mit den Jungen? Was ist mit den Besuchern und so weiter? Die werden leer nach Hause gehen. Deswegen muss die Predigt immer so ein bisschen von alles enthalten. Und deswegen kann eine gute Predigt kann nicht eine Schulung sein. Ja, weil eine Schulung würde heißen, 3/4 Stunde vertieft über ein bestimmtes Thema zu reden. Und es gibt Menschen, die das nicht gewöhnt sind. 3/4 Stunde aufmerksam eine Argumentation zu folgen. Versteht ihr? Das geht nicht. Und dann würden viele sagen, in dieser Gemeinde gehe ich nicht mehr, weil die Predigt ist so lang. Das heißt, eine Predigt, die ist da, um Leute zu ermuntern für die Woche. Dass Leute nach Hause gehen und sagen, ja, jetzt habe ich wieder mehr Freude im Glauben, jetzt habe ich mehr Mut zu kämpfen und so weiter. Das ist das Ziel einer Predigt. Und deswegen ist meiner Meinung nach der Gottesdienst, die Versammlung der Gemeinde, nicht der geeignete Ort, um eine Schulung durchzuführen, eine Jüngerschaftsschulung oder eine Leiterschaftsschulung, egal welche Schulung. Und deswegen müssen wir uns Gedanken machen, okay, dann muss sie in einer anderen Zeit, Uhrzeit durchgeführt werden. Genau das machen wir hier. Und weil viele Gemeinden denken, nee, wir haben doch schon die Predigt, wir haben schon die Lehre, und deswegen haben die viele Gemeinden dann ungenügend Lehre und ernten keine neue Generation von Führungskräfte. Weil das brauchen wir. Wir brauchen eine neue Generation von Führungskräfte. Amen? Amen? Seid ihr einverstanden? Dann sagt Amen. Amen. Wir brauchen eine neue Generation von Führungskräfte. Nächste Überschrift, die örtliche Gemeinde als ein besonderer Raum für Schulung von Mitarbeitern. Schulung von Mitarbeitern. Mach mir schon lange Gedanken über die Frage, wie bekommen die Gemeinden oder wie bekommen die Firmen Mitarbeitern. Und meistens ist es so, dass die geschult werden müssen. Die Firmen suchen Leute, die eine Ausbildung haben für die wichtigsten Aufgaben, für die Leiterschaftsebene sowieso. Welche Firma stellt ein für eine Führungsposition eine Person, die keine Ausbildung hat, die kein Studium hat und so weiter? Sehr wahrscheinlich nicht. Und so auch in Gemeinden. Wir brauchen Führungskräfte in Gemeinden. Wir brauchen Älteste, wir brauchen Diakone, wir brauchen Gemeindeleiter, wir brauchen Pastoren, wir brauchen Prediger, wir brauchen Evangelisten, wir brauchen alles Mögliche. Und diese Leute, die erscheinen nicht ja auf Fingerschnipsen, versteht ihr? Die müssen vorbereitet werden, die müssen geschult werden. Und wo werden sie geschult? Deswegen hier, die örtliche Gemeinde als ein besonderer Raum für Schulung von Mitarbeitern. Meiner Meinung nach ist die Gemeinde dieser Ort, wo man solche Schulungen durchführen soll, um Älteste, Diakone und so weiter, Evangelisten zu bilden als angehende Führungskräfte, weil dann kann man auch viel mehr Führungskräfte haben, weil nicht alle können jetzt so eine andere Stadt fahren, umziehen um sich auszubilden lassen. Deswegen vor Ort können viel, viel mehr Menschen ausgebildet werden. Die Menge an Personen, die ein Leiter persönlich führen kann, ist begrenzt. Deswegen der Bedarf, neue Hilfskräfte zu bilden. Ja, jeder Pastor kann, ne, von einer lebendigen Gemeinde, jeder Pastor kann nur vielleicht 20, 30 Menschen wirklich als Hirte begleiten. Versteht ihr? Man kann einfach nicht 1000 Menschen Jüngerschaften. Ein Pastor einer Gemeinde, die sagen so die katholische Kirche oder die Landeskirche, die haben tausende Mitglieder. Aber die Pfarrer solcher Gemeinden, die kennen ganz 90% ihre eigenen Mitglieder gar nicht, versteht ihr? Das weiß ich, weil ich selber früher Pfarrer der Landeskirche war. Die kennen die meisten Mitglieder gar nicht. Ja, warum ist das so? Ja, weil man ist begrenzt. Man kann nicht so viele Menschen besuchen, beten und im Krankenhaus besuchen und so weiter und so weiter. Geht nicht. Jeder hat ein Limit. Und in freien Gemeinden ist es noch schlimmer, weil wir so eine persönliche Betreuung haben und dann ist es noch viel schwerer. Deswegen, wenn wir wollen, dass die Gemeinde wächst, mehr Mitglieder hat, dann brauchen wir Hilfskräfte, Älteste und so weiter, Diakone, die helfen, die dann auch, ich sag mal so, ihre eigene Gruppe haben, Untergruppe sozusagen von Menschen, die sie dann betreuen, damit mehr Menschen betreut werden können. Hier ein Vers von Paulus an Timotheus. Lass mal sehen, jetzt ist Wolfgang dran. Ne, Wolfgang?
Und was du von mir gehört hast, vor vielen Zeugen, das vertraue neuen Menschen an, die fähig sein werden, auch andere zu lehren. 2. Timotheus 2.
Dieser Vers ist total besonders, weil hier merken wir vier Schichten. Und was du von mir, ne? Du von mir, das heißt, er redet von sich selbst, mir, Paulus, und du, Timotheus. Was du gehört hast, vertraue treuen Menschen. Das heißt, Paulus sagt zu Timotheus, ne? Was ich mit dir gemacht habe, mach das Gleiche mit anderen. Das heißt, eine Leiter mit 3 Stufen, wie könnte man sagen, ne? Wie Wellen, die immer neue Kreise schlagen. Aber da gibt's noch eine 4. Ne? Welle. Vertraue treuen Menschen an, die, das heißt diese treuen Menschen, fähig sein werden, auch andere zu lehren. Das heißt, das sind hier 4, ne? 4 Wellen sozusagen, 4 Generationen, Leiterschaftsführungskräfte, Generationen. Paulus ist Teil, ne, einer Generation, vielleicht könnte man sogar sagen, der 2. Generation. Die 1. Generation waren die Apostel Jesu. Paulus ist schon von der 2. Generation. Timotheus ist von der 3. Generation. Und Timotheus soll diese treuen Menschen belehren, die 4. Generation. Und diese dann würde dann auch eine 5. Generation bilden. Und das ist total wichtig, diese Generation, diese Weitergabe an neuen Generationen. Wir im Jahr 2020 haben das Evangelium. Das heißt, ich habe das Evangelium bekommen in meiner Kindheit, habe mich bekehrt vor mehr als 30 Jahren. Und ja, wie war das möglich? Weil jemand gepredigt hat, jemand verkündigt hat. War das diese Person, war das jetzt der Apostel Petrus oder Apostel Johannes? Nein, die sind schon lange gestorben. Aber wieso konnten dann Pastoren oder Predigern mir das Evangelium näher bringen vor 30 Jahren? Ja, weil diese Generationen immer gekommen sind. Ne? Wie gesagt, die Apostel, die 1. Generation, Paulus, die 2. Generation, Timotheus, die 3., die 4., 5., 6., 7. und so weiter, bis heute. Und wenn wir diese Generationen jetzt schließen, wenn wir sagen, okay, wir sind die letzte Generation, wir machen das nicht weiter, wir bilden keine neue Führungskräfte, wir bilden keine neue Verkünder. Ne? Wenn alle Christen auf der Welt das sagen würden, die sagen, wir sind zufrieden, dass wir selbst das Evangelium gehört haben, dass wir selbst uns bekehrt haben, das ist gut, Halleluja, und wir bilden keine neue Generation aus von Führungskräften, von Predigern, Ne, was würde passieren? In 50 Jahren gibt es keine Christen mehr, versteht ihr? Ne? Deswegen müssen immer neue Generationen von Gemeindemitarbeiter, von Verkünder und so weiter gebildet werden. Nächste Frage. Und die Bildung in Seminare oder Bibelschulen? Ne? Das ist eine wichtige Frage, weil einige sagen, ja, ich gehe zu einer Bibelschule. Okay, super. Ne? Würde ich vielleicht einverstanden sein. Vielleicht. Weil ne, ich habe da meine, wie kann man sagen, meine Ratschläge. Ich denke, dass ein Mensch nicht zu jung zu einem Bibelseminar oder Hochschule, Theologieschule oder Bibelschule gehen sollte, weil ich sage mal so, man müsste schon hier vom Lebenserfahrung mitbringen, damit man dann auch, ich sage mal so, das umsetzen kann, was man dort lehrt. Wenn junge Menschen zu jung direkt nach dem Abitur zu einer theologischen Hochschule gehen und dann dort studieren und hier viele Bücher lesen und so weiter und dann hier eine Unterlage bekommen, Diplom und so weiter und dann losgelassen werden auf eine Gemeinde, ne, das ist nicht schön, das ist nicht gut, weil die dann keine Lebenserfahrung haben, nur hier viele Gedanken im Kopf, viele Bücher gelesen, aber keine Lebenserfahrung. Wie können die dann Seelsorge machen? Wie können die Menschen verstehen in ihren Bedürfnissen und so weiter? Ne? Das ist nicht gut. Ne? Und meiner Meinung nach gibt es auch zu viele Studierte, zu viele Leute, die Theologie studiert haben. Im Sinne jetzt im, wie kann man sagen, proportionalen Sinn. Nicht im absoluten Wert, sondern im proportionalen Wert. Ne? Die Mathematiker unter uns, die werden schon verstehen, was ich meine. Die anderen gucken jetzt blöd. Was ich meine ist, weil viele denken, dass so umso mehr Theologen, umso besser ist es. Und ich denke, nein, Theologen werden gebraucht. Und es gibt sogar einen Bibelvers in der Bibel, weiß nicht, ob ich ihn hier genannt habe, seien nicht viele unter euch Lehrer. Ne? Ich sage, jetzt gibt es so einen Vers. Sei nicht viele unter euch Lehrer. Warum? Ja, weil es ist nicht jedermanns Sache, ein Bibellehrer zu sein. Die meisten werden gerufen in der Gemeinde für andere Sachen, die auch wichtig sind, wie die Evangelisation, die Seelsorge, hier organisatorische Sachen, Verwaltungssachen und es gibt so viele verschiedene Sachen, die man tun sollte, die gebraucht werden. Und es gibt auch das mit den Theologen, das heißt mit den Leuten oder mit den Bibellehrern. Ich bevorzuge hier das Wort Bibellehrer anstatt Theologen. Bibellehrer, Leute jetzt Bücher schreiben, die Bücher werden auch gebraucht. Das heißt Mitglieder in der Gemeinde, Führungskräfte brauchen auch hier Bücher, damit sie lernen und so weiter. Jemand muss diese Bücher schreiben, Bibeln müssen übersetzt werden, deswegen braucht man ja Leute, die Ursprachen kennen und so weiter. Okay, alles ist wichtig, aber meiner Meinung nach wird das zu stark betont zum Nachteil dieser anderen Sachen. Es gibt zu viele Theologen und zu wenige Evangelisten, Seelsorger und Hirten, zu wenig und zu viel und zu wenig. Ne? Und deswegen sollte man sagen, die eigene Berufung folgen. Nur wer wirklich diese Berufung hat, ein professioneller, der sich beschäftigt mit der Vertiefung in der Theorie der Bibel, ne? Nur wer wirklich diese Berufung hat, sollte das dann auch studieren. Und wer eine andere Berufung hat, der sollte einen anderen Weg finden, um zu dieser Berufung zu kommen. Jetzt ist Tatjana dran, Römer 12,7.
Wenn wir eine Sünde haben, so geschieht er im Dienen. Wer lehrt, diene in der Lehre. Römer 12,7.
Es ist auch eine Begabung, eine Berufung, dienen durch die Lehre. Dienen in der Gemeinde. Das heißt, die Gemeinde, wieder die Gemeinde als Ort der Lehre. Versucht das hier zusammenzufassen. Und die Bildung in Seminare oder Bibelschule. Ja, ist auch irgendwo wichtig. Sollen wir nicht verwerfen, aber viel mehr müsste in den Gemeinden geschehen. In den Gemeinden müsste viel, viel mehr Lehre geschehen. Viele berühmte Prediger und Missionare haben keine Bibelschule besucht, sondern nur in der Gemeinde gelernt. Früher habe ich oder manchmal habe ich so einen kleinen Witz erzählt, was vielleicht nicht ganz wahr ist, aber wir könnten ihn nach Hause nehmen. Ne? Dieser kleine Witz, wo sagt, die Urgemeinde hatte keine theologische Hochschule und ist trotzdem gewachsen. Und dann muss ich sagen, nein, genau deswegen ist sie gewachsen. Wer ein bisschen Ironie versteht, der hat verstanden, was ich gemeint habe. Das heißt, weil theologische Hochschulen, ne, die bilden jetzt Menschen aus, die sehr nachdenklich sind, viel denken, denken, denken und wo das, ich sag so, das Handeln, das Tun, das Evangelisieren und so weiter, ne, vielleicht ein bisschen auf der Strecke bleibt. Deswegen, wir brauchen Bibellehre, aber wir brauchen auch Menschen, die mehr so diese aktiv sind, diese Aktivitäten machen, wie jetzt ne, auf die Straße gehen oder Menschen zu besuchen und so weiter, wo nicht so viel nicht so wichtig ist, das Nachdenken, die ganzen Theorien zu wissen, sondern mehr in die Praxis hingehen und machen. Ne? Wir brauchen auch Menschen, die so geprägt sind. Zur Zeit der Apostel gab es keine Ausbildungsstätte. Leitungskräften wurden in der örtlichen Gemeinde ausgebildet, wo die Geschwister heranwuchsen zu gereiften Christen. Ne? Damals gab es diese Ausbildungsstätte nicht. Es gab sowas Ähnliches, würde ich sagen. Ne? Dieser berühmte Vers, wo Paulus zu Timotheus schreibt, bring mir mein Mantel und die Bücher, zeigt uns, ja, Apostel Paulus hatte Bücher. Wozu hat er die gebraucht? Ja, als Unterstützung für seinen Lehrdienst. Er war ein Lehrer. Er hatte seine Bücher. Und ne, deswegen wissen wir, okay, Lehren, Bücher haben ist wichtig, ist ein Teil der Sache. Es gibt Leute, die ne, nach so einem Satz, wie ich hier geschrieben habe, zur Zeit der Apostel gab es keine Ausbildungsstätte. Ne? Es gibt Leute, die dann sagen, ja, alle Ausbildungsstätte sind falsch, alle ne, taugen nichts, alle sind vom Teufel. Ne? Nee, auf solche Gedanken sollen wir nicht kommen. Die haben ihren Platz. Wir brauchen Menschen, die Bücher haben, Bücher studieren und lesen und Briefe schreiben. Ja, okay, ne? Paulus hat Briefe geschrieben, heute wird man ein Buch schreiben, ne? Bücher schreiben, wir brauchen solche Menschen. Aber was mein Ziel ist mit diesen zwei Heften, was kann ich für Jesus tun, ist genau das zu zeigen. Jeder muss seine eigene Berufung finden und wissen, ich tue nur das, was Gott von mir verlangt und wofür mich Gott begabt. Und wenn wir diesen Fokus finden, diesen Zentrum finden, dann ist alles in Ordnung. Wie kann die Gemeinde neue Leiter fördern? Ja, wenn wir sagen, ja, die Gemeinde, der ist der Ort, wo neue Führungskräfte wachsen, ja, wie können die das machen? Ja, die Gemeinde muss den Leuten, die jetzt wenig oder gar nichts können, nicht ne, ausgebildet sind, die nie was getan haben, denen eine Chance geben. Wenn jetzt ein Auszubildender in seiner Ausbildungsstätte ist, und der Chef sagt, ja, lieber Auszubildender, setz dich mal hin. Und ja, wenn du mal weißt, was du tun, wie du die Sachen tun kannst, dann darfst du die Sachen auch tun. Verstehst du? Dann wird er das nie tun können. Versteht ihr? Wie ein, ne? Der Vater von einem Schulkollegen von mir hat ihm gesagt, ich verbiete es dir, schwimmen zu gehen im Fluss. Ne? Weil damals in Südbrasilien, da gab es einen schönen Fluss in unserem Dorf, ne? Ja, warum, Papa, ne, darf ich nicht schwimmen gehen? Ja, weil du nicht schwimmen kannst, ne? Das heißt, und ja, aber wenn er nicht schwimmen gehen darf, ne, wird er auch nie lernen zu schwimmen, versteht ihr? Und so in den Gemeinden. Vielen gemeinsam, ja, und die neuen Führungskräfte, leider, ne, gibst die nicht und so weiter. Ja klar, weil die Leute warten, dass Führungskräfte ja fertig vom Himmel fallen. Aber so ist es nicht. Die müssen, ne, ich sag mal so, von Anfang, von unten an, geschult werden, wie das Kind, was nicht schwimmen kann, ja, dann braucht einen Lehrer, der sich neben ihn stellt und dann, ne, aufpasst, dass es nicht ertrinkt, ne, indem es, ja, die ersten, ne, hier, Bewegungen macht, ne, und so in der Gemeinde, die Leute, die jetzt zum Glauben gekommen sind, die müssen Chancen bekommen, etwas zu machen, am Anfang, ne, wo sie beobachtet werden, wo sie geholfen werden, klein anzufangen. Und wenn das nicht passiert, dann werden wir nie neue Führungskräfte haben, wenn man dieses Ziel nicht setzt. Und, aber es gibt vielleicht Gemeinden, die sagen, ja, wir haben schon unsere Führungskräfte. Das ist total schlimm. Das ist total schlimm, weil viele denken, okay, wir haben schon hier 5 Älteste in der Gemeinde, wir haben unsere Pensum, wir haben unsere, das, was wir brauchen, und wir bilden keine neue aus, wir haben schon, was wir brauchen. Diese Gemeinde wird in 30 Jahren den gleichen Stand haben wie heute. Versteht, weil die aufgehört haben, neue Führungskräfte auszubilden. Aber dann könnte einer kommen und sagen, ja Rolf, aber wenn man da ständig neue Führungskräfte ausbildet, dann wird man vielleicht in 5 Jahren hier 50 Älteste haben. Und wohin damit? Deswegen hatte ich vorher auch diesen Satz gelesen. Eine neue Generation von Führungskräften ist die Grundlage der Gemeindevermehrung. Wenn wir viele Führungskräfte haben, dann können wir neue Gemeinde gründen. Wir können einen Teil dieser 50 nehmen, vielleicht 10 davon oder so, und sagen, so, neue Gemeinde gründen. Ihr 10 geht zum nächsten Stadtteil und gründet dort eine Gemeinde. Versteht ihr? Mehr Führungskräfte, mehr Chancen, neue Gemeinde zu gründen. Auf der anderen Seite, Methoden zum Gemeindewachstum. Hatte ich vorher genannt, habe ich einige Methoden im Laufe der Zeit kennengelernt. Und viele würden hier sagen, Rolf, der Rolf, der hat die 1001. Methode erfunden. Was sage ich dazu? Was sage ich dazu? Ich sage, dass die Bibel eine Methode hat. So wie ich das sehe. Die Bibel hat eine Methode zum Wachstum. Und wie ist diese Methode? Ich benutze 3 Wörter, Stichwörter, um diese Methode zu erklären. Und wir können diese 3 Wörter hier tauschen um andere 3 Wörter oder 4 oder 5, aber 3, ich denke 3 sind schon genug, um das zu vereinfachen. Schau mal auf diesen Bild. Da habt ihr ganz unten so ein Pfeil. Was zielt auf Errettung, Evangelisation. Errettung, Evangelisation. Das heißt, damit die Gemeinde wächst, braucht sie neue Menschen, die glauben. Neue Gläubiger, neue Bekehrte. Wie kriegt man die? Durch Evangelisation. Durch eine Verkündung, die jetzt evangelistisch betont ist. Neue Mitglieder. Menschen, die sich bekehren, errettet werden. Und dann, ihr merkt schon, das ist so eine Schleife, die dreht sich. So eine, eigentlich hat es einen besonderen Namen, eine Spirale. Spirale, das ist so ein, quasi wie eine Schraube sozusagen. Die dreht sich nicht auf der Stelle, sondern die geht immer weiter. Die dreht und geht immer weiter. Und das ist auch der Punkt. Sich drehen, aber weitergehen. Warum sich drehen? Weil es geht immer um das Gleiche. Um diese 3 Sachen. Und was ist dann der Punkt Nummer 2? Erbauung. Jüngerschaft. Ihr könnt das nachvollziehen. Der Pfeil ist unten und dann dreht es sich und oben geht der Pfeil wieder raus sozusagen. Das heißt, Punkt Nummer 1, Errettung. Menschen sich bekehren. Punkt Nummer 2, Erbauung. Ja, dass diese Menschen, die sich bekehrt haben, dann auch Bejüngerschaft werden. Das heißt, dass sie wachsen, dass sie stabil werden im Glauben. Und dann der 3. Punkt, Bildung, Schulung von Leitern. Das heißt, dass diese Leute, die dann stabil geworden sind im Glauben, dann die Chance bekommen, aufzuwachsen in der Gemeinde als, ich sage so, angehende Führungskräfte. Das war auch dieser Satz, was ich gelesen habe. Die Grundlage einer soliden Gemeinde sind soliden Christen. Solide Christen sind die Grundlage einer neuen Generation von Führungskräften. Das bewegt sich, das geht vom einen Punkt zum anderen. So wie jetzt ein Rennen mit diesem Stab. Immer weitergehen, immer weitergehen, immer zum nächsten Punkt erreichen, den nächsten Punkt erreichen, die nächste Stufe der Leiter erreichen. Deswegen diese 3 Punkte. Punkt Nummer 1, einladen. Nummer 2, heilen. Nummer 3, heranbilden. Egal welche Namen, welche Wörter man benutzt. Punkt Nummer 1, es geht, dass neue Menschen kommen. Menschen einladen oder gewinnen, einladen. Geht auch. Dass man zur Straße geht und sagt, Leute, hier gibt's eine Gemeinde, Hatten wir in Düsseldorf früher so gemacht. Hier ein Zettel, Einladung. Wir sind eine Gemeinde und du bist willkommen. Unsere Adresse ist so und so. Da haben wir diese Zettel verteilt. Da sind Leute gekommen, weil die gesehen haben, oh, das ist eine Gemeinde, die lädt mich ein. Einladen. Oder gewinnen. Das heißt, Menschen zum Glauben bringen. Über Jesus reden, dass sie sich bekehren. Ohne das geht das nicht, versteht ihr? Ne? Wir können, eine Gemeinde kann nicht wachsen, wenn sie ja keine Leute hat, neue Leute. Ne? Nur mit neuen Leuten kann sie wachsen. Deswegen einladen, gewinnen. Punkt Nummer 2, heilen, befreien, auferbauen. Das heißt, diese Leute brauchen auch, ne, stabilisiert werden im Glauben, müssen lernen, müssen auch geheilt werden. Weil viele haben dann auch Probleme oder Krankheiten oder seelische Belastungen oder Sünden und so weiter. Ne? Das ist ein Prozess am Anfang. Und dann Jüngerschaft machen. Und dann Punkt Nummer 3, heranbilden als neue Mitarbeiter. Dass sie dann anfangen zu helfen und so weiter. Bis sie dann später hier Älteste werden und so weiter. Ne? Und diese, was machen die, ne, wenn sie dann zu diesem Punkt gekommen sind, nach 5 oder weiß nicht wie viele Jahre? Ne? Ja, die laden neue Leute ein. Die heilen andere Menschen. Ne? Versteht ihr das? Dreht sich dieser Kreis, der geht weiter, immer weiter. Und diese 3 Sachen, Errettung, Erbauung, Bildung oder Evangelisation, Jüngerschaft, Schulung von Leitern. Diese 3 Sachen, die geschehen gleichzeitig. Ne? Wir können nicht sagen, von Januar bis April machen wir Evangelisation, von Mai bis Oktober machen wir Jüngerschaft und von November bis Dezember machen wir Schulung von Leitern. Versteht ihr? Ne, so meine ich das nicht. Ich meine, ne, alles passiert gleichzeitig. Die Gemeinde lädt ständig neue Menschen ein. Und die, ne, macht die Jüngerschaft und so weiter und bildet. Das heißt, passiert alles gleichzeitig, aber hier habe ich das so gezeichnet wie eine Spirale, damit ihr die Logik dahinter versteht. Versteht ihr? Ja. Hier 2 andere Sätze, die ja diese 3 Wörter so haben. Ne? Errettung, Erbauung und Leiterschaft, Bildung oder ein anderes. Evangelisation, Seelsorge und Lehre. Ne? Diese 3 Wörter, die ja drei Bewegungen haben. Ne? Eine Bewegung von außen nach innen, das heißt Leute bringen. Die 2. Bewegung ist diese Heilung, diese Solidifizierung, oder wie kann man sagen auf Deutsch. Ne? Und die 3. Ja, Führungskräfte. Hier der letzte Satz. Eine Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Ja, diese Kette ist, ne, Evangelisation, Erbauung, Bildung. Das ist eine Kette, ne? Und jede Kette ist nur stark wie ihr schwächstes Glied. Das versteht ihr, ne? Überhaupt nicht schwer zu verstehen. Wenn du jetzt ein LKW hast, was festgefahren ist im Schlamm und dann einen Traktor nimmst und den da rauszieht, ne? Das heißt, wo wird die Kette reißen, wenn sie reißen wird? Ja, beim schwächsten Glied. Und das lehrt uns ganz, ganz wichtig ist. Das heißt, wir können nicht sagen, ja, Evangelisation, das brauchen wir nicht. Wir haben schon so viele neue Mitglieder in der Gemeinde, versteht ihr? Oder wir können sagen, ja, das mit den Heranbilden von neuen Mitarbeitern können wir lassen. Versteht ihr? Weil dann wir dieses schwächte Glied bilden. Wenn eine Gemeinde sagt, Evangelisation, Evangelisation, das ist unser Motto, das werden wir machen, evangelisieren, evangelisieren. Ne? Aber diese Menschen dann nicht die Jüngerschaft werden, dann so wie die Leute in der Vordertür reinkommen, gehen sie wieder durch die Hintertür raus. Ne? So sagt man im übertragenen Sinn, versteht ihr? Neue Mitglieder, aber die Gemeinde im Laufe der Zeit, ne, hat immer neue, aber bleibt immer klein. Ja, versteht ihr? Das heißt, der hat ein starkes Glied, Evangelisation, aber die anderen Glieder sind schwach. Deswegen, damit die Sache wirklich, ne, ein kompletter Prozess wird, braucht ihr diese 3 Schritte, diese 3 Stufen. Und deswegen, ne, sollen diese Sache auch nicht Einzelaktionen werden. Wenn wir darüber reden, ne, diese 3 Sachen, Evangelisation, Erbauung und Bildung, ne, dann kann einer auf die Idee kommen und sagen, okay, lass uns das machen, lass uns mit Evangelisation anfangen. Und Evangelisation, das ist wichtig, Evangelisation, dann macht die Gemeinde vielleicht hier für ein paar Tage oder ein paar Male Evangelisation und dann geht wieder, sagen wir so, die Lust dann runter und dann geht's wieder weg, ne? Dieser Eifer, ne? Oder Jüngerschaft, ne? Lass uns über Jüngerschaft reden. Jüngerschaft ist wichtig, hier ein paar Monate immer über Jüngerschaft reden, ne? Aber dann nachher haben alle schon wieder vergessen. Das heißt, deswegen geht's um mehr. Es geht wirklich, dass man sagt, wir brauchen nur 3 Sachen. Versteht ihr? Ich rede hier nicht über eine Methode, die hier 50 Sachen anbietet. Sagt, du musst das und jenes und das andere und Nummer 4 und 5 und 6 und 7. Ne? Das wäre zu kompliziert. Nur drei Sachen braucht ihr. Nur drei. Aber diese drei müssen dann richtig gemacht werden. Ne? Damit dieser Fluss des Wachstums, ne, nicht unterbrochen wird. Ständig. In einer Gemeinde müssen ein paar Leute sein, die sich ständig mit Jüngerschaft kümmern. Und eine andere Gruppe, die sich ständig mit Evangelisation, das heißt Menschen einladen, kümmert. Und eine andere Gruppe, die sich ständig bemüht um Bildung von neue Führungskräfte. Das muss ständig passieren, damit die Leute vom einen zum anderen gehen. Damit die eine Gruppe, die lädt Leute ein, dann kommen die Leute und bekehren sich und dann brauchen diese Leute dann die Jüngerschaft. Da gibt es schon zweite, ne, kann man sagen, Abteilung der Gemeinde, die dann sagt, okay, ne, die schnappen wir uns, steht hier, ne, jetzt im guten Sinn. Ne? Und dann, nachdem diese Jüngerschaft fertig ist, dann kommt die dritte Gruppe, die dritte Abteilung der Gemeinde und sagt, so, jetzt haben wir Leute, die jetzt die Jüngerschaft fertig haben, wir nehmen sie uns vor, damit sie Chancen bekommen, ne, später mal Führungskräfte in der Gemeinde zu sein. Ne? Das heißt, das muss wirklich aktiv gemacht werden in der Gemeinde. Das müsste. Ne? Das heißt, wie viele Gemeinden machen wirklich diese Sachen? Vielleicht sind es wenig. Aber das ist total einfach und das ist total einleuchtend. Das ist total biblisch. Ne? Oder meint einer von euch, dass ich das hier erfunden habe? Ne? Ich habe hier die Bibel, ganze Bibelverse genannt. Hier neben dieser Zeichnung, ne, habe ich viele Bibelverse genannt, damit ihr seht, ich habe das nicht erfunden. Ich habe hier nur, ne, synthetisiert, das heißt nur zusammengefasst, was die Bibel über das Thema sagt. Es ist die biblische Methode, die ist total einfach, ne, und viele mögen keine einfache Methode. Es gibt Leute, die immer alles verkomplizieren wollen. Ne? Einfach ist das. Einfach, aber wir müssen das machen. Nur nachdenken reicht nicht. Wir müssen das wirklich machen. Jetzt lese ich mal vor die vier Fragen, die wir gleich besprechen werden. Frage Nummer 1. Warum ist es uns wichtig, dass Gemeinden sich mehren? Frage Nummer 2. Warum sind solide Christen Grundlage von Gemeindemehrung? Frage Nummer 3. Warum ist die örtliche Gemeinde gut geeignet für Helfer- und Mitarbeiterbildung? Und Frage Nummer 4. Wie hast du die Wachstumsspirale verstanden? Amen. Halleluja.